Also es ist sogar ja mehr als mit zweierlei Maß messen. Das heißt, da gibt es einmal die Ärmeren ohne Lobby und jeder kleine Verstoß, der sein könnte bei denen, wird nicht nur hart geahndet, sondern da wird richtig Personal eingesetzt, richtig Geld eingesetzt, damit das irgendwie auch so funktioniert. Und auf der anderen Seite, je reicher jemand ist, desto weniger wird geguckt, ob man da den auch erwischen kann, desto weniger wird geahndet und am Ende kann er sich auch noch rauskaufen, wenn er doch irgendwie noch erwischt wird.
Willkommen bei unserer neuen Podcast-Folge. Lobbyland, das ist ein Buch, ein Podcast, eine Initiative gegen den Ausverkauf und die Demontage der Demokratie. Wir setzen das Thema Lobbyismus, Demokratie mit den politischen Entscheidungen und Themen in Beziehung. Wann? Mittwochs, zweimal monatlich, wo? Überall, wo ihr Podcasts hört oder unter www.lobbyland.de.
Seid gegrüßt, ihr Lieben, zur neuen Folge. Heute geht es um die Finanz- und Bankenlobby, aber speziell nochmal um den Stand und die Auswirkungen des größten Steuerraubs, die Cum-Ex und die Cum-Cum-Verbrechen. Hallo Magdalena, schön, dass du heute auch an Bord bist.
Ja, hallo lieber Marco. Schön, dass wir heute auch mal wieder über Cum-Ex sprechen. Aber einen Moment, wir können ja die letzten 2 Wochen kaum unkommentiert lassen. Erstmal kurz durchatmen. Es hat ja lange gedauert, aber jetzt haben wir die neue Regierung. Du hast sie die Lobbykoalition, also die LOKO genannt. Du hast auch einen Artikel dazu in der Wochenzeitung Freitag veröffentlicht mit dem Titel El LOKO, die Lobbykoalition. Ja, Lobbyismus, ganz ungeniert. Da fasst du nochmal zusammen, was wir auch schon in der letzten Sendung besprochen haben. Du schreibst zum Beispiel, eine Regierung von Reichen für Superreiche und Geld schießt nicht nur Tore, es kauft auch immer offensichtlicher Politik, es bestimmt, welche Debatten geführt werden, welche ausbleiben und wer geschont und wer geschröpft wird.
Ja, genau. Leider manifestiert sich das jetzt noch zusehend und man muss sogar fast von einer neuen Stufe sprechen. Nicht, weil vorher im Endeffekt Lobbyismus versteckt stattgefunden hat oder nur unterschwellig stattgefunden hat und das jetzt erst so richtig losgeht. Das kann man natürlich auf keinen Fall sagen. Ich glaube, alle, die diese Sendung hier schon ein paar Mal gehört haben, wissen das, aber eigentlich weiß das sowieso jeder. Aber jetzt muss man schon wirklich nochmal von einer anderen Stufe sprechen, weil es eben viel ungenierter stattfindet. Also ein bisschen so wie in den USA. Bis jetzt hat man ja immer so den Lobbyismus noch versucht zu verstecken und mit Täuschungen. Also natürlich haben die mitregiert, einige Profitlobbyisten, aber eben indirekt. Und jetzt werden sie direkt in die Regierung eingesetzt. Also jetzt wechseln Minister und Staatssekretärin nicht in die Unternehmen als Lobbyisten, sondern jetzt werden sie sozusagen entweder zwischengeparkt als Lobbyisten und dann zurückgeholt oder die Lobbyisten werden direkt an den Kabinettstisch gesetzt. Das spart natürlich eine Menge Geld, also eine Menge Geld, was man sonst in Lobbyarbeit stecken müsste, weil man eigentlich direkt betroffen ist oder direkt einwirken kann. Und natürlich, wenn man da als Chef eines Unternehmens sitzt, als Geschäftsführer oder auch als Ehemaliger, dann hat man natürlich dann 2 Hüte auf in der Regierung. Und dann wird man natürlich alles tun, damit es dem eigenen Unternehmen besser geht oder dass man irgendwo natürlich Einschränkungen erst recht verhindern weiß. Also wir haben ein bestelltes Feld, das muss man auch so sagen, was den Lobbyismus angeht, von den letzten Regierungen. Ich erinnere zum Beispiel, dass da der Kollege Cookies von Goldman Sachs Staatssekretär im Finanzministerium wurde, damals schon bei Olaf Scholz, am Ende ist er sogar nochmal Minister geworden. Also gerade auch die Finanzlobby saß da schon dick im Nest. Aber jetzt ist das nochmal eine Stufe drüber. Und das meiste konzentriert sich übrigens im Wirtschaftsrat, im sogenannten Unionswirtschaftsrat. Das ist ein Teil des Vorstandes. Da gibt es auch Klagen gegen, weil das eigentlich gar nicht zugelassen ist in einer Partei, eine Lobbyorganisation, die sowieso schon mal direkten Zugang zu einem Vorstand einer Partei hat. Da müssen wir uns auch mal mit beschäftigen. Aber ja, das ist sozusagen das neue Machtzentrum. Und da, ja, brauchen wir jetzt gar nicht auf die einzelnen Namen eingehen. Da ist ziemlich klar, wo die Reise hingehen wird.
Ja, wobei man dazu sagen muss, dass die SPD jetzt abgesehen von Jörg Kukis, der ja in der letzten Regierung dann auch recht spät dazu kam, ja, solche Personen wie Reiche und Wildberger zumindest nicht an den Start bringen, oder wirkt das nur so?
Ja, also man muss sich da aber auch dann nochmal die Staatssekretärinnen und Staatssekretäre nochmal genau anschauen. Das werden wir ja sowieso hier machen. In der Ministerriege ist das ein bisschen anders. Ja, eigentlich so das gleiche alte Konzept. Aber da kristallisiert sich dafür was Neues, oder was heißt Neues raus? Auch das ist nichts Neues bei der SPD. Aber das wird sozusagen auch natürlich diese Lobbyismus unterstützen. Also weil das Zentrum der Macht in der SPD jetzt ganz eindeutig sich auf drei Köpfe konzentriert. Übrigens alles Männer, alles Niedersachsen. Und das ist noch so eine Group, die noch von Schröders Zeiten irgendwann sich dann hochgearbeitet hat. Es ist natürlich Lars Klingbeil, klar. Das ist Matthias Miersch, der jetzt Fraktionsvorsitzender ist. Und das ist Pistorius als Verteidigungsminister. Alle drei, wie gesagt, Niedersachsen, alle drei einer Connection. Und die anderen, die dazugekommen sind, ich will sie nicht als Beiwerk benennen, aber muss schon sagen, die werden nicht viel zu sagen haben. Das heißt, da konzentriert sich alles. Und das heißt natürlich auch, dass es ein Einfallstor für Profitlobbyismus, ein einfaches Einfallstor ist, weil man muss eigentlich nur die drei da beeinflussen. Und ja, dann muss man ja auch noch wissen, die sitzen in dieser Koalition mit der Union und haben sich ja genau auf diese Personen da geeinigt. Das heißt, die werden dieses Spiel schön mitmachen. Natürlich gibt es Ausnahmen. Also ich will eine benennen. Das ist Bärbel Baas. Das ist übrigens die einzige Nicht-Akademikerin und die einzige wahrscheinlich, obwohl sie mittlerweile natürlich auch sehr viel Geld verdient hat. Aber die man vielleicht so aus diesem Kabinett der Reichen nochmal herausnehmen muss. Ansonsten sind das wirklich alles sehr reiche Menschen, die zumindest über die Politik schon sehr reich geworden sind, aber eigentlich auch schon vorher reich waren, häufig aus recht vermögenden Elternhäusern kamen oder dann dazugekommen ist. Und die machen jetzt die Politik für die Superreichen. Und das ist schon bezeichnend. Und darum geht's eigentlich. Also natürlich kann man auch mal, warum nicht, einen Experten aus der Wirtschaft nehmen. Aber wir hatten das ja schon mal und kommen wir vielleicht auch noch mal zu, warum dann nicht mal wirklich eine Pflegekraft im Gesundheitsministerium? Also wirklich, die Leute werden ja nicht bedacht, sondern es geht ja sozusagen dann immer welche, die schon zu der Elite gehören, die besonders reich sind, die besondere Kontakte haben, die besonders vernetzt sind und damit ihre Macht noch ausbauen. Und das ist genau das Problem. Nicht, dass Einzelne von denen auch immer mal mitmischen, sondern dass es sich darauf konzentriert.
Ja, reich ist auch der Kanzler selbst, Friedrich Merz. Der ist aber zumindest mal im ersten Wahlgang gescheitert bei der Wahl zum Bundeskanzler. Ja, das gab ja auch einen Riesenaufschrei, ist vorher, glaube ich, noch nie passiert. Und ja, vielleicht kannst du mal kurz erzählen, wie ist das passiert, wie sind die Abläufe und was hältst du davon, dass es dann im zweiten Wahlgang, ja, sich dann die Leute haben dann doch binnen eines Tages noch recht schnell überzeugen lassen, ihn doch zu wählen.
Ja, vielleicht einmal ganz kurz, Friedrich Merz kommt gleich nochmal dran, weil das muss man schon sagen, das ist nochmal was auch Besonderes in dieser Koalition, weil das ja selber einer der führenden Lobbyisten war vor kurzem noch und der jetzt dann die Koalition anführt. Das heißt, über den werden wir gleich nochmal ein paar extra Worte verlieren, aber jetzt geht es erstmal um diesen Wahlgang, obwohl vielleicht gab es dann auch die ein oder andere Stimme, die deshalb gegen ihn gestimmt hat. Also erstens, glaube ich, muss man sagen, man wird es nicht ganz genau wissen, wer das denn war oder wer das nicht war, weil es eben eine geheime Wahl war. Wenn es keine geheime Wahl gewesen wäre, dann wäre auch im ersten Wahlgang durchgekommen. Und das ist ja genau einer der Punkte, die ich immer wieder kritisiere, dass das Parlament nicht das tut, was es eigentlich soll und das im Grundgesetz steht. Im Grundgesetz ganz klar, du bist nur deinem Gewissen verantwortlich. Keiner Parteidisziplin, keiner Taktik, keinem Kanzler und erst recht keinem Lobbyisten. Das heißt, man sollte genau da, gerade bei wichtigen Abstimmungen, so abstimmen, wie einem das Gewissen vorgibt. Und das ist ja jetzt ja keine Materie, wo man sich groß einarbeiten muss, ob man diesen Kanzler wählt oder diesen Kanzler nicht wählt. Ich hätte ihn auf jeden Fall auch nicht gewählt, auch wenn ich das schon öffentlich gemacht hätte und auch in meiner Fraktion angemeldet hätte. Darüber kann man sicherlich diskutieren. Aber nochmal, das ist eigentlich, so müsste Demokratie eigentlich funktionieren, dass geheim abgestimmt wird bei solchen Abstimmungen, weil man dann auch seinem Gewissen nachgehen kann. Das kann man nämlich bei offenen Abstimmungen nicht. Ich weiß ja, welche Repressalien, also das heißt, welche Sanktionen drohen gegen einen, wenn man das tut, erst recht bei so einer wichtigen Abstimmung. Aber letztendlich, ja, im zweiten Wahlgang sozusagen haben sie dann doch mitgemacht. Vielleicht wollten auch nur welche einen Denkzettel verpassen. Aber erstmal ist das eine ganz normaler Wahlvorgang. Und ich verstehe dieses ganze Gezeter nicht, was da in den Medien, in den Parteien, wurde sogar von undemokratisch gesprochen. Nee, das ist genau Demokratie. Undemokratisch ist, dass einer vorne sagt, den habt ihr zu wählen und alle machen das auch. Das ist undemokratisch und genau so funktioniert es ja. Im Endeffekt kann das Parlament jetzt nach Hause gehen, weil es hat sozusagen seine Schuldigkeit getan. Das ist nämlich das einzige Mal, wo so ein Parlament noch wirklich seine Aufgabe nutzt. Und zwar, ja, seine Meinung zu sagen, Entscheidungsmitte zu sein in dieser Republik. Und jetzt regiert ja eigentlich nur noch die Regierung. Und das Parlament ist völlig abgemeldet. Die Regierung übernimmt jetzt die Funktion des Parlaments, weil die Mehrheiten immer gesichert sind, weil es ja eigentlich dann auch meistens keine geheimen Abstimmungen mehr gibt. Und brav Union und SPD immer mitstimmen wird, egal was für ein Mist beschlossen wird und Oppositionsanträge per se abgelehnt werden. Daran sehen wir, wie verrückt das eigentlich ist und vor allen Dingen, dass das solche Wellen geschlagen hat, wo dann endlich mal ein Parlament auch gesagt hat, nö, den wollen wir eigentlich nicht. Vielleicht noch eine Ergänzung, bevor wir zum nächsten Thema kommen, weil auch das über das Thema können wir jetzt nicht hinwegsehen, auch wenn es dann wieder unser Zeitbudget ein wenig zum Platzen bringt von diesem Podcast. Aber ich komme natürlich nicht drum herum, ganz kurz noch auf den Außenminister einzugehen, Wadepool. Der hat nämlich einen großen Diener veranstaltet, also Diener gemacht vor Trump, also dass er nicht zu Kreuze gekrochen ist und ihm sonst wo reingekrochen ist, ist der Wahnsinn. Also alle diskutieren ja nun doch mal ein bisschen kritischer über Trump und seiner Politik. Aber das Erste, was der Außenminister macht, ist Trump zu versprechen, ja, wir geben 5% unseres Bruttoinlandsproduktes für Rüstung und Verteidigung aus. Also Wahnsinn. Also erstmal dieser Wettkampf, dieser Rüstungswettkampf, wer denn noch mehr verspricht. Aber jetzt können die meisten Leute, und das ist ja wiederum das Trügerische und Täuschende daran, mit diesen 5% des BIPs nicht so viel anfangen. Und 5% hört sich jetzt auch immer noch nicht so mega viel an. Dabei muss man eben genau das berücksichtigen. Das heißt, ich sage jetzt gar nichts dazu, was dafür und dagegen spricht, mehr in Rüstung oder Verteidigung zu stecken, sondern ich sage erstmal, um was es für Summen sich handelt und wie wahnsinnig dieses Versprechen war, das er da abgegeben hat. Bis jetzt ging es nämlich immer um diese 2% des Bundesinlandsproduktes, wo man schon stark darüber streiten könnte, ob das nicht zu viel ist. 2% des Bundesinlandsproduktes bedeutet 90 Milliarden. Das sind 40 Milliarden mehr, als man bisher in die Bundeswehr gesteckt hat. Übrigens, diese 50 Milliarden, das ist Platz 7 in der Welt. Also es ist nicht eine kaputtgesparte Bundeswehr, sondern es ist der größte wachsende Etat, den es in Deutschland gibt. 2% wären dann sogar 90 Milliarden und 5% bedeutet 225 Milliarden. Und zwar nicht, wie jetzt diese Sondervermögen, die da aufgesetzt worden sind, auf 10 Jahre gestreckt, sondern diese 225 Milliarden hat er pro Jahr versprochen. Pro Jahr. So, und jetzt zu dem Täuschenden. Das BIP ist nämlich völlig ungeeignet zu sagen, davon nehmen wir 5% oder 3% oder 4%. Das macht man übrigens auch nur bei der Verteidigung. Also wir haben noch nie darüber diskutiert, dass man so und so viel Prozent des BIPs für Bildung benutzt oder so und so viel Prozent des BIPs für Klimaschutz oder für irgendwelche Aufgaben, die wir wichtig finden. Nein, es wurde nur bei Verteidigung über dieses BIP gesprochen. Das ist aber ungeeignet, denn Das BIP ist das eine, aber was sozusagen ein Staat daraus macht, wie viel Einnahmen er generiert, wie viel Ausgaben er tätigt, das steht ja auf einem ganz anderen Blatt. Das heißt, es macht ja nur Sinn, wenn man sozusagen immer einen festen Teil des BIPs abschöpft an Steuern oder wie auch immer, um es dann sozusagen auch auszugeben. Das wird aber nicht gemacht. Das heißt, man sollte sich irgendwie besser daran orientieren, wie viel Geld man insgesamt ausgibt, also wie groß der Gesamthaushalt ist. Und jetzt gebe ich mal eine Zahl, die ist nämlich den meisten nicht bekannt. Interessanterweise, obwohl wir immer über Haushaltsdebatten reden. Der Haushalt für das letzte Jahr wurde veranschlagt mit knapp unter 400 Milliarden. Also gehen wir mal davon aus, dass, auch wenn wir den jetzt aufblähen und größer machen, der Haushalt 400 Milliarden groß ist, dann würde 225 Milliarden 60% ausmachen, des Gesamthaushaltes. Das heißt, du gibst über die Hälfte aus, nur für Verteidigung und Rüstung. Das wäre nicht nur der größte Haushaltsposten, der würde alle anderen verschlucken. Das heißt, du musst riesige Einsparungen bei den anderen bringen. Und das ist totaler Wahnsinn. Und was noch größerer Wahnsinn ist, dass da kaum Widerspruch war, als Wadepool das versprochen hat. Das heißt, also am Ende werden sie natürlich diese 225 Milliarden niemals einsetzen können. Das hieße ja riesige neue Steuereinnahmen, das werden sie nicht machen. Oder totale viel Schulden. Ich meine, dann brauchen wir sowieso über die ganze Bremsen und die wir haben nicht mehr sprechen. Das werden sie nicht tun, aber sie verschieben wieder die Debatte. Weil dann kommt natürlich der Nächste und verspricht noch mehr. Und damit ist dann, freut man sich hinterher, wenn man nur 100 Milliarden ausgibt, was schon wahnsinnig ist. Damit würden wir nämlich auf Platz 4 in der Welt rücken. Und in Europa wären wir ein einsamer Spitzenreiter. Das ist eigentlich nur der Sinn dieser Aktion gewesen. Aber Wahnsinn, dass es da kaum Reaktionen zu gab. Das war mir wichtig, nochmal hier zu bringen. Wir werden sicherlich über dieses Thema nochmal sprechen.
Ja, das ist schon ein krasses Ding. Und ja, ich hoffe auch, dass sich das nicht in Ansätzen bewahrheitet. Und ja, wie du schon sagst, es geht ja auch eigentlich um die absoluten Zahlen und ja, mich würden auch mal die sehr konkreten Verwendungszwecke interessieren. Es wird ja dann über Rüstung, Verteidigung gesprochen, aber was konkret bedeutet das? Wofür wird es eingesetzt? Ja, das bleibt jetzt noch abzuwarten.
Ja, vielleicht nochmal, also der Wahnsinn ist das, was, das habe ich ja schon mal erwähnt, wenn du solche riesigen Ausgaben tätigst in ein Feld, vor allen Dingen zusätzlich neue Ausgaben, dann öffnet das natürlich Tür und Tor für Lobbyismus. Das heißt, da werden natürlich Dinge angeschafft, gekauft, die niemals gebraucht werden, die man eigentlich nicht wirklich benutzt oder benutzen kann, weil da guckt keiner so genau hin. Ne, da gibt es riesige neue Ausgaben und da gibt es eine Lobbyschlacht ohne Ende, bei welchem Unternehmen man was kauft und welcher Abgeordnete wo was, welche Aktien drin hat und was vermittelt. Das heißt, da haben wir noch mal stärker als bei Corona, öffnen wir Tür und Tor für Missbrauch, für Lobbydeals, für Korruption und so weiter. Und das ist der Wahnsinn und darauf würde natürlich nicht geachtet werden. Und ich finde es übrigens auch Wahnsinn, weil zwei Tage nachdem Wadepool das versprochen hat oder ein paar Tage später, kommt der neue Finanzminister Klingbeil und weist die anderen Ministerien an, die jetzt gerade versuchen, sich zurechtzufinden und sagt, ihr müsst bitte alle sparen. Das heißt, die müssen jetzt alle sparen, Sparvorschläge vorbringen, außer natürlich der Verteidigungsminister. Und wenn man sich dann anguckt, dass zum Beispiel so ein Haushalt für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit überhaupt nur 2 Milliarden groß ist, also insgesamt 2 Milliarden ausgibt, also das wäre dann ein Hundertstel von dem, was für Rüstung ausgegeben wird, ein Hundertstel, und der soll auch noch sparen, dieser Haushalt, und der Bildungshaushalt soll sparen und Gesundheit soll sparen und Wirtschaft soll sparen. Also alle anderen sollen dann sparen, damit wir mehr für Rüstung ausgeben können. Das ist eine wahnsinnige Diskussion. Und ich habe nicht gedacht, dass, ja, ich war ja schon nicht besonders unkritisch mit der letzten Regierung, aber dass man nach so kurzer Zeit schon einen draufsetzt, dieser neuen Regierung, das ist schon der Wahnsinn. Und da passt Loco dann, glaube ich, sehr, sehr gut.
Ja, vor allem klingt das auch alles besonders Unverhältnismäßig und ja, apropos unverhältnismäßig, da kommen wir zu unserem Hauptthema, nämlich Cum-Ex und Cum-Cum. Du hattest ja jetzt schon über die Lobbyregierung berichtet. Ja, es ist ja leider zu befürchten, dass sie sich dann auch nicht konsequenter gegen Cum-Cum einsetzt, genauso wie die Vorgängerregierung.
Nein, sicher nicht. Das haben aber die Regierung vorher auch nicht getan, das muss man ganz klar sagen, sondern im Gegenteil. Sie haben dieses System gestärkt. Sie haben lange nichts unternommen. Irgendwann mussten sie was unternehmen. Das haben sie dann halbherzig gemacht mit Schlupflöchern und so weiter. Ja, warum? Aus reinen Lobbygründen. Denn der größte Player bei diesen Verbrechen sind die Banken. Ne, das sind starke, reiche Finanzinvestoren und Banken, also Leute und Institutionen, die schon sehr reich sind, haben dann sozusagen Verbrechen verübt, um noch reicher zu werden, widerrechtlich noch reicher zu werden. Das sind also die ganz großen Steuerbetrüger. Und genau an die traut man sich nicht ran. Genau denen will man nicht schaden, obwohl die dem Land sehr stark geschadet haben, also wirklich in vielfacher Milliardenhöhe. Und die hat man verschont und man hat sozusagen immer nur halbherzig nachgezogen und man hat sie auch nicht wirklich verfolgt, das haben wir auch schon ein paar Mal besprochen, ne? Also Anne Brohilka, die oberste Staatsanwältin, die was mal versucht hat von der Justizseite, dem ein wenig Herr zu werden oder dem ein bisschen nachzugehen, fühlte sich dann irgendwann auch verraten und verkauft. Also indem sie sagt, wir haben nicht genug Leute, wir sind nicht gut genug ausgerüstet, um die wirklich zu verfolgen. Und das sieht man also sehr systematisch. Und es gibt eigentlich kein besseres Beispiel, wie Lobbyismus funktioniert und wer die Macht hat bei den Lobbyisten. Also natürlich kann man sagen, es sind ja alles irgendwie Lobbyisten, aber gerade diese reiche Finanzlobby, das sind so die stärksten Lobbyisten, die wir haben und die Banken gehören ganz klar dazu. Die haben wir also nicht nur gerettet mit Steuergeldern, diese Banken, sondern wir schützen auch deren Verbrecher. Das ist schon Wahnsinn. Ja, ich greife jetzt mal ein bisschen vor, weil wir haben bald einen Gast, und zwar Sebastian Klein, der dieses wunderbare Buch Toxisch Reich geschrieben hat, also wunderbar in der Analyse, nicht wunderbar, weil das Thema so wunderbar ist. Und da geht es stark um Reichtum und da spielt natürlich die Finanzlobby Steuerhinterziehung auch eine große Rolle. Und da will ich mal raus zitieren. Aber ich kann das Buch schon mal jetzt empfehlen und natürlich auch empfehlen, dann unseren Podcast dazu zu hören. Schreibt nämlich: Steuerhinterziehung und Steuervermeidung kosten dem Staat Milliarden. Jedes Jahr entgehen dem deutschen Staat durch Steuerhinterziehung je nach Schätzung zwischen 50 und 100 Milliarden Euro. Durch Steuervermeidungskonstrukte gehen im laut Schätzung der Steuergewerkschaft weitere 50 Milliarden Euro durch die Lappen. Zum Vergleich, die Gesamtausgaben für das Bürgergeld belaufen sich auf gut 40 Milliarden pro Jahr. Der Schaden, der dem deutschen Fiskus durch Cum-Ex-Geschäfte entstanden ist, wird auf knapp 36 Milliarden Euro geschätzt. Viele reiche Menschen in Deutschland haben direkt oder indirekt von diesem Steuerraub profitiert. Die Dreistigkeit, mit der dabei vorgegangen wird, ist unglaublich. Der Banker Sanjay Shah benannte sogar eine Yacht nach dem Geschäft, das sie finanziert hat. Er nannte sie Cum-Ex. Es ist schwer zu ertragen, dass auf der einen Seite Milliarden aus den Steuerkassen gestohlen oder legal an diesen vorbeigeschleust werden, während auf der anderen Seite zigtausend Menschen im Gefängnis sitzen, deren Vergehen darin bestand, ohne Führerschein zu fahren oder die Geldstrafe nicht zahlen zu können. Die große Ungleichheit in Deutschland sorgte dafür, dass ein grundlegendes Versprechen der Demokratie nicht eingehalten wird, das vor dem Gesetz alle gleich sein sollen. Und das ist der entscheidende Satz, den man bei der ganzen Debatte um Cum-Ex, um Steuerverbrechen, Finanzverbrechen immer im Hinterkopf haben. Die Gewaltenteilung funktioniert dort nicht. Reiche und Superreiche erst recht haben immer Sonderrechte, haben immer die besten Anwälte und sie werden auch noch nicht mal so verfolgt, sondern eher geschützt von der Politik. Das ist genau die große Krux und die Grundlage, und das ist demokratiezersetzend.
Ja, und vielleicht auch dazu nochmal, bei den Cum-Ex- und Cum-Cum-Geschäften geht es ja wirklich um schwere Steuerhinterziehung. Das sind ja keine, das geht, glaube ich, ab 50.000 Euro los. Und wenn man überlegt, bei, ich weiß nicht, zum Beispiel bei kleinen Gastronomien, die kriegen ja auch häufiger neue Kassensysteme, damit eben das Finanzamt gut damit arbeiten kann. Und da geht es ja auch durchgängig darum, lieber nicht bar zahlen, damit das alles eben rückverfolgt werden kann. Alles schön und gut, aber da fragt man sich doch wirklich, warum hier nicht dieselbe Gangart an den Tag gelegt wird. Ja, wir wollen hier aber auch nicht mehr genau erklären, was Cum-Ex oder Cum-Cum ist, wie es funktioniert oder wie die Verbrechen genau ablaufen. Aber ihr könnt euch das sehr detailliert bei der Bürgerbewegung Finanzwende anschauen. Die haben eine Webseite, die lautet www.finanzwende.de. Da gibt es viele Artikel, auch viele Erklärvideos. Und ich will nur kurz auf die Zahlen zu sprechen kommen. Der Schaden allein aus Cum-Ex beläuft sich nach aktuellen Schätzungen auf mindestens 10 Milliarden Euro. Da ist Cum-Cum aber noch nicht dabei. Nach Schätzung für den Zeitraum 2000 bis 2020 liegt der Mindestschaden aus Cum-Cum-Geschäften bei 28,5 Milliarden Euro nur in Deutschland.
Genau, und das ist wahrscheinlich noch sehr konservativ gerechnet. Also die meisten, die jetzt darüber reden, nehmen dann immer beide Beträge zusammen. Interessant wird ja, also wenn überhaupt, dann weiß man noch ein bisschen was über Cum-Ex. Das hat man schon irgendwie mal gehört in den Nachrichten. Cum-Cum läuft aber irgendwie so ein bisschen im Verborgenen ab. Und so als Nachfolgegeschäfte kennen es ein paar. Aber das, da wird noch mal mehr abgesahnt. Und ist wahrscheinlich die Summe noch mal höher. Und Cum-Cum läuft noch ganz normal ab. Also das ist genau das, was halt der Wahnsinn ist. Und deswegen, die meisten, die davon sprechen, sagen dann immer, okay, das ist Milliardenbeträge, wahrscheinlich um die 40, manche sagen 37, 40. Wahrscheinlich ist es wie immer in solchen Bereichen, dann liegt es noch höher. Aber auch das ist natürlich der Wahnsinn. Und wie du gesagt hast, es geht hier um die Großen. Es geht wirklich um die Großen. Das verüben Leute, die schon mega reich sind. Und nicht, es geht nicht um den kleinen Krauter, der irgendwie noch bei seinem Geschäft nochmal guckt, ob er da nochmal 5 Euro abrechnen kann oder 50. Darum geht es nicht, sondern das sind wirklich Großverbrechen, muss man sagen. Genau, und wir haben dieses Thema ja auch schon ein bisschen behandelt. Du hast gesagt, genau, wir erklären jetzt nicht nochmal, wie das abläuft, kann man sich aber eben angucken. Gibt auch ein paar gute Artikel dazu, muss man sagen, aber auch medial hat das Interesse total wieder nachgelassen und es wird einfach immer noch zu wenig erklärt, vor allen Dingen, was Cum-Cum angeht.
Ja, und was ich auch beachtlich fand, ich dachte auch mal, also ich kannte ganz gut Cum-Ex. Und da geht es ja darum, sich die Kapitalertragssteuer zweimal erstattet zu bekommen, obwohl man sie nur einmal gezahlt hat. Und ja, da habe ich auch in einem Podcast gehört, dass die davon sprachen, dass das ja quasi der einfachste Fall ist, dass man das auch mehrfach machen kann, also 3, 4, 5, 6 Mal. Und also da ist quasi nach oben keine Grenze gesetzt. Und ja, das Schlimme ist, es ist bekannt, der Mechanismus ist bekannt. Und dennoch geht man da so halbherzig an die Sache dran. Ja, ich will auch nochmal auf deinen Artikel zur Finanzlobby verweisen. Da schreibst du Transparenz, Regeln zum Lobbyismus, Einschränkungen von Lobbygeldern gibt es nicht mal mehr als hehre Ziele, wie bei den vorherigen Koalitionen. Natürlich ist auch keine Rede mehr von reichen Abgaben. Wahnsinnige 1.500 Milliarden ist das Privatvermögen weniger Deutscher 2024 angewachsen. In einem wachstumslosen Jahr, in dem sich viele Menschen einschränken mussten. Dagegen dürften die Reichsten laut Koalitionsvertrag mit den größten Entlastungen rechnen. So einseitig ist die öffentliche Debatte. Aber natürlich ist es auch eine Folge massiver Lobbyarbeit. Der Verein Finanzwende hat über die Daten des Lobbyregisters errechnet, dass die Finanzbranche allein letztes Jahr etwa 40 Millionen Euro in die Beeinflussungsarbeit steckte. Die Lobbyisten der Deutschen Bank haben an 75 Gesetzen mitgeschrieben.
Genau, viele wissen gar nicht, dass es 75 Gesetze dazu gab. Weiß man schon wieder Bescheid. Also Verbrecher, die aber eben nicht angeklagt werden, schreiben auch noch an den Gesetzen mit. Das ist irgendwie unsere Realität. Und das eben, was auch der Kollege hier mit toxisch reich beschrieben hat. und bestimmte Debatten finden nicht statt. Das heißt, beim Lobbyismus muss man eigentlich immer mehr sagen, weil ich ja auch versucht habe, schon mal diese Unterscheidung zu machen zwischen Profitlobbyisten und Interessensvertretungen, die inhaltlich arbeiten, die Interesse an bestimmten Themen haben. Profitlobbyisten haben halt nur ein Interesse an dem Profit des Unternehmens, was sie vertreten. Insgesamt haben wir aber vor allen Dingen eine ganz klare Machtkonzentration bei den Superreichen. Also da ist eigentlich die Hauptlobby. Die Hauptlobby sind die Superreichen in unserem Land. Ne? Und entweder geht das dann über Unternehmen, wo sie dran beteiligt sind, die sie besitzen, wo sie Anteile haben, Aktien haben, oder es geht direkt um ihr Vermögen. Und das ist sozusagen das eigentliche Thema. Und das ist Wahnsinn, wie da Politik, aber auch die meisten Medien mitspielen, dass da gar nicht so viel bekannt wird, wie viel Reichtum wir eigentlich haben in diesem Land. Und deswegen habe ich das nochmal aufgelistet mit diesen 1.500 Milliarden. Das muss man sich mal vorstellen, 1.500 Milliarden. Also ich kann diese Zahl nicht fassen. In einem so schwierigen Jahr, wo alle davon sprechen, die Wirtschaft ist down, es alles geht kaputt und wir müssen den Gürtel enger schnallen und die fetten Jahre sind vorbei und vielen ging es ja auch wirklich schlechter in diesem letzten Jahr, haben die Reichsten 1.500 Milliarden zusätzlich Kasse gemacht. Also haben ihr Privatvermögen, es ist nicht das Vermögen von Unternehmen, aufgestockt. Und darüber wird nicht geredet. Überhaupt nicht geredet. Und es war kein Thema im Wahlkampf. Die Parteien haben es nicht nach vorne gebracht. Die Medien haben es nicht nach vorne gebracht. Wahnsinn. Genauso wie eben diesen Einfluss der Lobbyarbeit der Finanzbranche. Das ist schon krass. Also da gibt es eine starke Vernetzung. Man muss sagen, das sind mafiöse Strukturen, gerade bei Cum-Ex und Cum-Cum. Das sind eigentlich nicht Einzelpersonen. Das sind nicht die einzelnen Ausrutscher oder die einzelnen, die immer falsch spielen, sondern das sind vernetzte Strukturen. Da haben sehr viele profitiert und da gab es eben eine große Unterstützung von der Politik. Ich habe das genannt, was das Finanzministerium gemacht hat, Leute besetzt, die von Goldman Sachs und so weiter kamen. So, und jetzt kommt BlackRock Merz und wird nicht nur Minister, sondern er wird gleich Kanzler. Und ja, der macht natürlich diese Politik nicht nur weiter, sondern er verschärft das nochmal. Deswegen nochmal ein Blick auf Kollege Merz. Im Einzelnen, weil außer BlackRock gibt es nämlich noch eine Menge mehr, das wissen die meisten eben nicht. Also gibt es eine ganz kurze Auflistung, wo er schon überall beteiligt war, ob jetzt in irgendwie ein Verwaltungsrat oder Beirat oder Aufsichtsrat. Da gibt es ja immer die tollsten Strukturen, Kuratorium, hast du nicht gesehen. Nicht alles ist bezahlt, aber einiges davon ist mehr als nur gut bezahlt. Also da war er beim AXA-Konzern, bei BASF. Bei damals der Commerzbank, DBV, Winterhur Holding, Interseor AG, IVG Immobilien, Stadler Rail AG, Weber Industrie Holding, Council of Public Policy, Gesellschaft zum Studium strukturer Fragen. Das hört sich jetzt so ein bisschen wissenschaftlich an, ist es aber nicht. Geben sich ja viele Lobbyisten solche Namen, die irgendwie so einen Fachanstrich geben oder Expertenanstrich geben, sind aber dann doch einfach nur klare Profitlobbyisten im Industriepensionsverein und so weiter. Und dann eben noch Aufsichtsratschef bei BlackRock. Das reiht sich also sehr gut ein in diesen ganzen Reigen. Und zu BlackRock muss man eigentlich nicht viel sagen. Das ist der größte Vermögensverwalter der Welt. Und die haben eigentlich Anteile an fast allen Unternehmen, die im deutschen Aktienindex sind, vertreten sind. Also nicht nur im deutschen Aktienindex, sondern natürlich weltweit, aber jetzt, wenn wir es auf Deutschland beziehen, natürlich da. So, und da war er ja nicht nur Aufsichtsrat, sondern der hatte ja eine sehr weit gefasste Beraterrolle. Und die auch beschrieben wurde mit, in der er die Beziehung mit den wesentlichen Kunden, Regulierung und Regulierungsbehörden in Deutschland für BlackRock fördern sollte. Das war sein Auftrag und das ist ein ganz klarer Lobbyauftrag, den er hatte. Das heißt, er war eigentlich, muss man sagen, wahrscheinlich der wichtigste und wahrscheinlich auch bestbezahlteste Lobbyist hier in Deutschland. Und der wird mal eben Kanzler. Und das, auch das spielte keine Rolle bei allen Debatten. Also bei all der Kritik, die man bei seinen Vorgängern haben könnte. Ne? Also das war zum Beispiel bei Merkel und Co. undenkbar. Ne? So eine Vergangenheit. Aber ist jetzt alles normal geworden.
Ja, um es nochmal auf das Thema Cum-Ex zu beziehen, im März war außerdem von 2010 bis 2019 zudem Mitglied des Aufsichtsrates des Bankhauses HSBC Trinkhaus und Burkhardt, gegen das die Staatsanwaltschaft Düsseldorf wegen Cum-Ex-Geschäften ermittelt. Und ja, damit sind wir zurück zu Cum-Cum und kommen nochmal auf das sogenannte Bürokratieentlastungsgesetz zu sprechen. Davon hat vielleicht auch der ein oder andere schon gehört. Klingt ganz nett, hat der letzte Bundestag beschlossen und bedeutet, dass Unterlagen anstelle von 10 Jahren nur 8 Jahre aufbewahrt werden müssen. Das neue Gesetz ermöglicht es, damit auch Banken legal Beweismittel zu vernichten, obwohl sie rechtlich noch belangt werden könnten. Und die Verjährungsfrist für schwere Steuerhinterziehung wie Cum-Ex und Cum-Cum ist zwar fast doppelt so lang und liegt bei 15 Jahren, doch ohne Belege keine Anklage und keine Steuerrückforderung. Und da zitiere ich auch nochmal Anne Brohrhilker, die sagt, gerade bei Cum-Cum kennen wir bisher nur die Spitze des Eisbergs und den Rest werden wir mit diesem Gesetz vielleicht nie kennenlernen. Ja, jetzt gibt es eine Ausnahme, dass für Personen und Gesellschaften unter BaFin-Kontrolle die neue Regel 1 Jahr verspätet gilt. Also ist theoretisch noch bis Ende dieses Jahres Zeit, um Ermittlungen einzuleiten, aber da wird dann auch das entsprechende Personal benötigt.
Genau, das Personal wird benötigt, aber es wird auch vor allem politischer Wille benötigt und dazu findet sich halt bei der neuen Regierung nichts. Ne, also wenn man wenigstens da reingehen würde und sagen würde, das ist ein wichtiges Problem, das haben wir erkannt und da hat die Politik bis jetzt nicht wirklich gehandelt, da setzen wir jetzt einen Riegel vor. Also erstens geben wir dann Geld für die Ausstattung und für das Personal, die übrigens das Geld ja 50 Mal wieder reinholen würden. Ne? Also es würde dem Staat nichts kosten, sondern es würde dem Staat ja vor allen Dingen Geld einbringen. Aber das wird nicht getan. Das wäre übrigens mal ein Auftrag des Finanzministers. Nicht zu sagen, hey, ihr anderen Ministerien, guckt mal, wo ihr Geld einspart, sondern das würde ich mir von einem Finanzminister erwarten, dass er als erstes sagt, okay, hier ist ein riesiges Verbrechen verübt worden und wird weiter verübt. Da werden wir Regelungen schaffen und wir werden alles dran setzen, diese Leute dingfest zu machen. Und deswegen gibt es da und da diese Ausstattung und diese Regelungen. Und übrigens könnte man ja auch die Regelung wieder zurückholen, die der letzte Bundestag da so klammheimlich nebenbei beschlossen hat. Das wäre eine Anweisung des Finanzministers, die eine Menge Geld einbringen würde und wo man sich dann vielleicht soziale Sparmaßnahmen, Bildungssparmaßnahmen und was alles noch so kommen wird, sparen könnte. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das würde ich mir von diesem Finanzminister erwarten, erst recht, wenn er von der SPD kommt. Aber gut, das habe ich ja eigentlich schon längst aufgegeben, nur weil diese drei Buchstaben da noch stehen, von der Seite noch irgendwas zu erwarten. Also wir müssen weiter konstatieren, vielleicht sogar noch mehr, die Politik schützt Verbrecher, wenn sie denn reich genug sind. Die meisten Medien assistieren das. Und es wird weiter getäuscht über die Ausmaße, über die Handlungsweisen und was man eigentlich tun könnte. Und wie gesagt, im Koalitionsvertrag steht dazu überraschend fast nichts. Und es war auch kein öffentliches Thema. Das heißt, es ist keine Drucksituation entstanden, dass dann mal ein Minister oder ein Kanzler auch sagt, hey, da müssen wir was tun. Wird natürlich nicht gemacht. Das bringt mich dazu, mal irgendwie dieses Beispiel zu bringen. Also folgendes Szenario. Bei diesem Steuerraub, der da in hoher Milliardenhöhe stattgefunden hat und weiterhin stattfindet mit den Nachfolgebereichen, geht es nicht um reiche Finanzinvestoren oder um Banken, sondern es würde die Verbrecher wären Bürgergeldempfänger zum Beispiel. Oder irgendwelche verrückten Jugendlichen, die sich sonst an Kreuzungen kleben würden. Also irgendwelche Leute, die keine Lobby haben, sondern im Gegenteil. Was würde da wohl passieren in diesem Land? Wenn die für diese Milliardenschäden verantwortlich wären?
Ja, also man kann es sich vorstellen. Ich meine, wir haben das beste Beispiel mit den Grenzschließungen oder den Überwachungen an den Grenzen. Ja, es sind schlimme Vorkommnisse, haben sich da letztes Jahr auch abgespielt. Aber dann wird sofort auch gesagt, okay, jetzt muss gehandelt werden, egal ob das jetzt in irgendeiner Korrelation steht. Jetzt werden die Grenzen erstmal stärker kontrolliert, alle Beamten werden dafür eingesetzt. Und ja, es gibt genau dazu auch einen Vergleich in dem Handelsblatt Crime Podcast, auch zu Cum-Ex und genau dieser Situation, weil es nämlich auch die Staatsanwaltschaft Köln war. Und die brachten nämlich auch den Vergleich mit der Kölner Silvesternacht. Da meldeten ja viele Frauen Übergriffe und Belästigungen von fremdländischen Männern. Und da gab es ja auch einen riesen Aufschrei, Brennpunkte und so weiter, alles gerechtfertigt. Aber innerhalb von 2 Wochen gab es dann auch eine Sonderkommission mit 150 Beamten. Und in dem Vergleich eine Frau Brohilker, die den Betrug ja über 3 Jahre schon aufdeckte und nun eigentlich das Personal benötigt, um die Ermittlungen durchzuführen, Anklagen zu schreiben, die bekommt eben niemanden zur Seite gestellt. Ja, und dann noch das Thema Bürgergeld. Da bekomme ich quasi die zweite Assoziation. Gerade mit diesem Thema dünn besetztes Personal. Wenn wir uns vorstellen, es geht um die Kontrollen in Sachen Bürgergeld, da wird ja immer von den Totalverweigerern gesprochen oder wie viele könnten es sein. Und da würde ja niemand argumentieren, dass sich das irgendwie nicht rechnet, weil der Sachbearbeiter wird nicht das sozusagen einsparen, was er da irgendwie vermeidet an Auszahlungen, sondern das Argument ist ja, wir wollen die Hürden hochhalten, damit nicht der Eindruck entsteht, man bekäme Geld vom Staat einfach so. Also es geht hier ganz klar um Disziplinierung, aber mit genau dem Argument könnte man ja auch in Sachen Cum-Ex und Cum-Cum ja vorangehen und sagen, nicht nur, dass man mehr an Steuergeld zurückholen kann, als die Beamten an Kosten verursachen, aber auch das Zeichen, dass man diese wirklich schweren Steuerhinterziehungen hier nicht duldet.
Also es ist sogar ja mehr als mit zweierlei Maß messen. Das heißt, da gibt es einmal die Ärmeren ohne Lobby und jeder kleine Verstoß, der sein könnte bei denen, wird nicht nur hart geahndet, sondern da wird richtig Personal eingesetzt, richtig Geld eingesetzt, damit das irgendwie auch so funktioniert. Und auf der anderen Seite, je reicher jemand ist, desto weniger wird geguckt, ob man da den auch erwischen kann, desto weniger wird geahndet und am Ende kann er sich auch noch rauskaufen, wenn er doch irgendwie noch erwischt wird. Das heißt, hier gibt es ganz klar zweierlei Maß und übrigens auch in der öffentlichen Debatte. Denn ich sag nochmal, wenn das hier Leute wären ohne Lobby, die diese Milliarden hinterzogen hätten, diesen Steuerraub begangen hätten, dann würde eine Hetzjagd entstehen, die seinesgleichen suchen würde. Da würdest du die Medien voll haben, jeden Tag. Jede Lanz-Talkshow wäre besetzt, was doch nicht sein kann und wie man diesen Staat bescheißt und wie man die Menschen bescheißt und dass diese Menschen weggesperrt werden müssen. Bis hin zur Todesstrafe wird da alles fallen. Da wette ich drauf, dass genau das passieren würde. Aber weil sie reich sind, weil sie zu den Superreichen gehören, weil sie unglaublichen Lobby haben, ist es überhaupt kein Thema. Ist es überhaupt kein Thema, wenn überhaupt ein Randthema von einigen NGOs, von einigen wenigen Medien, die mal darauf hinweisen, dass es das irgendwie auch noch gibt. Und dann geht man wieder zur Tagesordnung über. Und auch im Bundestag spielt es keine Rolle. Und das, sorry, das ist nicht nur eine Loko, sondern das ist das Lobbyland per se mit der Hauptlobby, den Superreichen. Und auf der anderen Seite den Menschen, die keine Lobby haben und wo diese Politik genau in eine Richtung geht. Und das führt zu diesen Karambolagen, die ich auch beschreibe. Das wird dazu führen, dass wir diese Demokratie nach und nach begraben und die Menschen total unzufrieden sind, aber meistens sich leider dann diese Unzufriedenheit dort entlädt bei denen, die nichts dafür können und nicht da, wo es eigentlich hingehören sollte. Ich glaube, das ist genau die wichtige Analyse, die auch sonst hier fast keiner unternimmt. Und das finde ich ein großes Problem in einer Demokratie.
Ja, zumindest Finanzwende fordert jetzt Lars Klingbeil als Finanzminister in einem offenen Brief auf, dass er das Bundeszentralamt für Steuern sofort anweisen soll, Bundesbetriebsprüferinnen auf Kumpffälle in allen Varianten anzusetzen. Aber auch alle LandesfinanzministerInnen wurden jeweils konkret angeschrieben, also auch quasi persönlich und mit direkten Hintergründen aus dem jeweiligen Bundesland. Ja, und vielleicht ein Wort, was mir dazu noch einfällt. Ich habe Anfang des Jahres ein Buch gelesen von Rutger Breschmann, Moralische Ambition. Das wird da aber ganz gut beschrieben. Auch alle Leute haben dieselben Informationen, aber man muss sie dann auch zulassen. Und da habe ich immer das Gefühl, ja, es fehlt einfach auch die Ambition in den Medien, da wirklich nachzugehen und zu sagen, okay, das scheint hier noch nicht am Schirm zu sein. Wir müssen das einfach viel öfters thematisieren, weil dann muss die Politik handeln. Und ich meine, man sieht es ja leider in dem Fall Migration, wie es ja funktioniert, nämlich indem jeden Tag ein Artikel kommt und es teilweise schon ins völlig Absurde hochgetrieben wird. Und ja, dann bei so anderen Themen, das sind dann alles irgendwie so Nischen. Also ja, ich interessiere mich jetzt vielleicht für Finanzverbrechen, dann höre ich den einen Podcast, aber ansonsten bekomme ich davon eigentlich nichts mit.
Ja, und das ist genau das Problem. Ja, wir haben eine Vielfalt der Medien. Wir haben die Möglichkeit, die Dinge Gott sei Dank noch anzusprechen und zu verbreiten. Aber wenn 90% der Medien auf bestimmte Themen gehen und diese hoch und runter dudeln und vor allen Dingen damit wahrscheinlich sogar 98% der Menschen, also die Aufmerksamkeit der Menschen erregen und der Rest sozusagen nur bei 2% ankommen, dann wird natürlich nichts passieren. Das heißt, der Anspruch muss ja sein, dass die Informationen wirklich alle auch bei allen Menschen irgendwie ankommen. Bei dem einen mehr und bei dem anderen weniger. Und es gibt ja noch einen Kipppunkt, der wichtig ist. Es geht nicht nur darum, dass bestimmte Informationen nicht ankommen oder nur sehr selten oder bei ganz wenigen Nischen nur gebracht werden, sondern es gibt ja noch einen Kipppunkt. Hier geht es um die Wurst. Hier geht es wirklich um die hohen Milliardenbeträge. Hier geht es wirklich darum, ob dieses Land überlebensfähig ist oder nicht. Das sind ganz andere Dimension, über die wir auf der anderen Seite diskutieren, hoch und runter, jeden Tag. Und das, was wirklich die große Message ist, was wirklich die großen Themen sind, wo es wirklich um die großen Gelder geht, das sozusagen findet kaum statt oder nur sehr unterschwellig statt. Und dann muss man sich schon fragen, ob nicht dieses Korrektiv der Medien, der Öffentlichkeit, also nicht nur die Politik versagt, sondern eben dieses Korrektiv versagt, was wir unbedingt brauchen. Und da nützt uns auch eine Vielfalt nichts, wenn am Ende nur sehr wenig dabei bei den breiten Massen landen wird. Und dann müssen wir uns auch nicht wundern, dass der Unmut, der trotzdem kommt, sich kanalisiert in Wut, in Abneigung, auch sogar dann am Ende gegen das demokratische System und gegen irgendwelche, ja, Sündenböcke, Minderheiten, wo man es gerne drauf ablassen kann, weil man die schön treten kann. Da muss man sich am Ende nicht wundern, wenn das so ist. Vor allen Dingen, wenn es wirklich bei den Riesenthemen mit den Riesengeldern, selbst da, wo es aufgedeckt wird, und das muss man auch mal sagen, da haben auch Medien mitgeholfen oder einzelne Journalisten mitgeholfen. Aber wenn das dann nicht breit getreten wird, breit diskutiert wird und immer wieder aufs Tableau kommt und immer wieder in die Aufmerksamkeit gelangt, dann nützt es uns nichts und dann versagt das Korrektiv. Und da muss man entgegenwirken. Ja, das ist gut, was Finanzwende dort macht. Das kann man nur unterstützen. Kann auch nur dazu aufrufen, schreibt am besten alle Finanzminister an, genau das zu tun. Aber auch da wieder, das versackt dann so, ja, so viele Landesfinanzminister und so weiter. Das ist die Chefaufgabe des Bundesfinanzministers und der muss sich das sozusagen auf die Fahnen schreiben und der muss sich dazu äußern und der muss unter Druck gesetzt werden, damit sozusagen dann auch wirklich was passiert. Du hast es erwähnt, wenn der Wille da ist, dann sagt man dazu, gibt es Sonderkommissionen, die eingesetzt werden, die bundesweit eingesetzt werden, die natürlich dann mit den Ländern zusammenarbeiten, wo die Länder davon profitieren, aber wo man das zu einer Chefaufgabe macht, weil ich meine, das sind internationale Verbrechen, die machen nicht an Bundesländern halt. Das ist wirklich lächerlich, wie man da aufgeht. aufgestellt ist in Deutschland. Es wäre so, also da bekämpft man wirklich Kanonen mit Spatzen, wie man so schön sagt. Ja, jetzt haben wir uns wieder echauffiert. aber wirklich bei einem sehr, sehr wichtigen Thema. Das wird auch nicht das letzte Mal sein, dass wir über genau Finanzlobbyismus und Finanzkriminalität sprechen. Es ist der größte Batzen, den wir kennen, weil natürlich es, immer, wenn es ums Geld geht, geht es um Macht. Und deswegen werden wir da auch weiterhin drin rumrühren und hoffen und weiterhin, dass das andere auch diskutieren und endlich aufbringen und es ein bisschen die Verhältnisse sich dann mal ein bisschen verschieben bei den Debatten. Leider tut die Politik das ja nicht, diesen Bereich mal ein bisschen näher zu durchleuchten. Und das haben wir jetzt schon gesehen bei der neuen Regierung. Deswegen werden wir da am Ball bleiben. Ich danke euch und ich danke dir, Magdalena, und allen eine gute Restwoche.
Ja, vielen Dank auch von mir und euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.